Oh ja, 16:30.
Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zur letzten Session des heutigen Tages in diesem Raum. Wir werden zwei Vorträge hören, die sich mit didaktischen Problemen des Einsatzes zum Beispiel digitaler Medien in der Schule beschäftigen werden. Ich komme selbst aus dem Lehrstuhl Didaktik der Informatik der Technischen Universität Dresden. Und aus dem gleichen Hause stammt auch der erste Vortragende, Herr Peter Arnold. Er ist ausgebildeter Lehrer für Mathematik und Informatik und promoviert zurzeit an unserer Professur mit dem Thema, welches Sie jetzt schon sehen.
Ja, danke schön, Herr Roland. Ich begrüße jetzt hier in nachmittäglicher Runde erst einmal alle zu dem Thema Gelingensbedingungen von Lehrerinnenfortbildung. Dieses Thema ist gleichzeitig auch so ein kleiner Ausschnitt, den ich Ihnen heute darbringe aus meiner Dissertation, ein etwas größeren Projekt. Ganz kurz, was Sie hier sehen, ist so ungefähr mein Werdegang. Ich bin derzeit abgeordneter Lehrer an die TU Dresden, bin eigentlich zugeordnet dem Landesamt, also Schulverwaltung. Das heißt, als Lehrer, wenn man an die TU abgeordnet wird, wird man das meistens an das Zentrum für Lehrerbildung. Das heißt, dieser Kreis ist nicht nur mein Aufgabenfeld, eben dort in Schule hineinzuwirken, durch, wie Sie oben sehen, Ausbildung, Fortbildung und Weiterbildung. An der Stelle nochmal ganz kurz, ich werde nicht über Weiterbildung sprechen, denn da geht es ja meistens um so Qualifikationen auf eine neue Aufgabe, sondern hauptsächlich über Lehrerinnenfortbildung als qualitätserhaltende Maßnahme oder als Entwickeln von neuen Fähigkeiten und Fertigkeiten in der bestehenden Tätigkeit als Lehrerin oder Lehrer. Ganz am Anfang, das ist der grundsätzliche Aufbau meiner Forschung. Wir haben seit 2010 mit mehreren Dozenten begonnen, in zwei Zertifikatskursen zu arbeiten und dort Lehrer fortzubilden. Das lief immer pari pari mit Studenten direkt in der Präsenzlehre. Die Studenten haben quasi in dem Kurs Computer und Medien in der Schule oder interaktive Medien in der Schule gelernt, mit digitalen Medien zu arbeiten, die didaktisch sinnvoll einzusetzen. Und das haben die Studierenden dann quasi als Leistung für ihre Studien erbracht und die Lehrer sind als Zertifikatskurs in die Fortbildung gekommen. Immer über ein Semester, in meistens 6 bis 8 Präsenzveranstaltungen, immer einen Nachmittag, haben quasi Studierende und auch Lehrer und Lehrerinnen zusammen gelernt und gearbeitet. Was wir hier feststellen konnten, in dieser ersten Studie nach der Evaluation, war Folgendes. Die Vermittlung grundsätzlich von didaktischen Szenarien und Anwendungsbeispielen trug massiv dazu bei, dass dieser ganze Kurs eine gute Evaluation durchlebte. Das heißt, es hat den Lehrenden vor allem, hier geht es jetzt ausschließlich um die Evaluation durch die Lehrerinnen und Lehrer dieser Kurse, dass sie das sehr gut eingeschätzt haben. Ja, es gab kaum Zusammenhänge von Bedienungskompetenzen, die dort erlernt haben und irgendwelchen Intentionen, dass sie sagten, okay, ich könnte mir auch den nächsten Schritt vorstellen und meinen Unterricht in Lernmanagementsysteme oder sowas hineinbringen. Das heißt, noch einen Schritt weiter zu gehen als der einfache Nutzen von digitalen Medien in der Unterrichtsvorbereitung oder Durchführung. Ja, also es ging leider noch nicht so der Schritt in Richtung E-Learning. Ja. Was wir aber gemerkt haben an der Stelle, dass die Teilnehmer immer zu uns kamen und gesagt, ja, das ist alles sehr gut, was wir hier lernen und was wir hier machen, aber wir haben ganz andere Probleme an Schule. Denn es waren sehr viele institutionelle und infrastrukturelle Probleme. Das ging los, ja, also wir haben die Programme nicht, unsere Computer funktionieren nicht. Ja, wenn ich hier direkt aus der Fortbildung komme, will ich das den nächsten Tag einsetzen und es gibt keinen technischen Support, wenn ich eine kleine Frage habe. Ja, oder wir sind nicht so breit aufgestellt, dass ich jetzt Zeit hätte, das noch zu intensivieren. Also es gab sehr große Probleme eher so in so infrastrukturellen Geschichten. Und darauf gründet auch so ein bisschen die nächste Stufe der Forschung, nämlich einmal zu schauen, okay, welche Bedürfnisse haben denn eigentlich Lehrerinnen und Lehrer in Bezug auf solche Fortbildung zum Einsatz interaktiver und digitaler Medien in der Schule? Und was sind denn grundsätzlich Gelingensbedingungen für den Transfer aus der Lehrerinnenfortbildung in Unterricht und Schule? Und das immer aus der Wahrnehmung der Teilnehmenden. grundsätzlich, wenn ich jetzt hier von Gelingensbedingungen spreche, mal angelehnt als Definition an bekannte Kompetenzdefinitionen von Weinert, ja, oder den Lernerfolg von Meyer, organisatorisches Lernen nach Agüris, Schön, Schulentwicklung mit neuen Medien von Zentegraf-Lambe und so weiter. Folgende Definition mal. Diese Gelingensbedingungen, von denen ich jetzt die ganze Zeit reden werde, sind alle beeinflussbaren Faktoren, die zielgerichtet die Veränderung von Kompetenzen von Lehrkräften fördern und deren Performance im schulischen Kontext ermöglichen. Ja? Und dann wie immer mal so eine kleine Grafik zum Kompetenzerwerb, ja? Und deren Performance dann quasi im Schulalltag und den Transfer in Schule. Ich habe dort eine Methode gewählt, um später in einer sehr breiten Untersuchung mal zu schauen, was solche Gelingensbedingungen sein könnten und die mal zu evaluieren im sächsischen Fortbildungssystem. Die kommt eigentlich so aus der IT-Planung oder aus dem Controlling von größeren Firmen. Dort ist es so, dass man, der Lutz Heinrich hat es 2014 veröffentlicht, das gibt es auch schon vorher, so das Bestimmen von kritischen Erfolgsfaktoren, damit beginnt man. Und schaut, okay, welche Erfolgsfaktoren tragen denn maßgeblich zu einem Unternehmenserfolg bei? Und diese Untersuchung, er spricht dann so von 26 Erfolgsfaktoren, wie zum Beispiel die Verfügbarkeit von Daten, die durch die IT sichergestellt wird, ja, oder die Kommunikation im Unternehmen, ja, oder die Bedienbarkeit, die Sprache auch, mit der IT mit normalen Usern in der Firma spricht und so weiter. Das Ganze handelt man aus. Mit allen Stakeholdern am runden Tisch, natürlich auch getrieben durch Controlling, das heißt, es gibt natürlich auch harte Geschichten, die nach außen hin wirken müssen, ja, die gesetzt sind. Und am Ende geht man in eine quantitative Phase und erhebt mit mindestens 200 Teilnehmern in dieser Firma, im Betrieb quasi, einmal, welche Priorität haben denn für diese Stakeholder grundsätzlich diese Erfolgsfaktoren und gleichzeitig, wie beurteilten diese die Leistung dieser Erfolgsfaktoren im Rahmen ihrer Arbeit? Aus verschiedenen Sichten und auch aus verschiedenen Zugängen. Was man dann erhält, das eine findet quasi in einer Prioritätsskala statt. Wie wichtig ist Ihnen das? Mal übersetzt. Und in einer Leistungsskala, wie zufrieden sind Sie damit? Das Ganze kann man dann ganz gut hier in so einem Diagramm darstellen, Priorität unten abgetragen, hier die Leistung. Wenn man die Mittelwerte dann nimmt, erhält man quasi vier Sektoren. Und kritisch sind natürlich besonders Erfolgsfaktoren, wie man hier unten sieht, dieser rot eingefärbte Sektor, wo quasi die Leistung unter dem Mittel ist, aber die Wichtigkeit, die Priorität über dem Mittel. Das sind quasi Faktoren, die sind den Leuten besonders wichtig, den Stakeholdern, aber sie sind nicht unbedingt zufrieden damit. Das Ganze habe ich dann quasi angepasst, diese Methode, auf die Lehrerfortbildung. Ich spreche jetzt nicht mehr von Erfolgsfaktoren, sondern von Gelingensbedingungen. Die Stakeholder sind bei mir zwei Gruppen, und zwar einmal Lehrer, Lehrerinnen und zum anderen Fortbildner und Fortbildnerinnen. Die qualitative Bestimmung von Gelingensbedingungen werde ich gleich noch zeigen. Und die quantitative Vertiefung findet ebenfalls anhand der gewonnenen Gelingensbedingungen dann in einer größeren Befragung quantitativ statt. Ja, man kann das Ganze auch runterbrechen methodisch und kann sagen, es ist eigentlich fast ein ähnlicher Ansatz wie so ein Mixed Methods Design, ja, was im Prinzip verallgemeinern soll, beziehungsweise eine qualitative Vorstudie zu einer Erhebung dieser Art. Wie lief das Ganze ab? Ich habe die Gelingensbedingungen erhoben, papierbasiert, einmal mit den Fortbildungsteilnehmern, relativ offen gehalten. Immer wenn ich selber zu Fortbildungen unterwegs war, habe ich diese Blätter mit ausgereicht. Ja, das waren Freitextantworten und dann konnten die Teilnehmer dort antworten. In der zweiten Phase bin ich quasi in einer an Meiring angelehnten qualitativen Textanalyse vorgegangen und habe eine Codierung dieser Freitextantworten durchgeführt und am Ende habe ich daraus die Items gewonnen. Wie sahen so eine offenen Fragebögen aus? Im Prinzip, das ist der Fortbildungsteilnehmer-Fragebogen. Ja, offene Fragen, was ist Ihnen beim Besuch von Fortbildung besonders wichtig? Was würde Ihnen helfen, Inhalte Gelerntes in den schulischen Alltag zu integrieren? am Ende auch nennen Sie drei Bedingungen, die Ihrer Meinung nach essentiell sind. Und drittens, was Lehrer natürlich besonders gut können, was sind No-Gos? Ja, also was wollen Sie gar nicht haben? Ja, also so Rotstift tanzen lassen, das geht bei Lehrern immer ganz gut. Es geht leichter von der Hand, als zu sagen, was ist Ihnen besonders wichtig. Das Ganze habe ich dann ebenfalls noch mit Fortbildnern durchgeführt. Das waren dann online basiert, aber ebenfalls wieder alles vier offene textbasierte Items. Ja, die gleichen Fragen, aber aus der anderen Seite. Wenn ich jetzt gleich ein paar so eine Codes einblende und Sie sich immer mal fragen, was steckt eigentlich dahinter? Ich werde jetzt hauptsächlich nur über die Codes selber sprechen. Das ist nämlich zum Beispiel das hier. Das sind die Codes, die quasi in der induktiven Kategorienbildung herausgekommen sind bei den Teilnehmern. Dann können Sie hier unten das auch online abrufen und ganz am Ende dieses Foliensets, hier finden Sie quasi das Folienset unter t1p.de/frar18, finden Sie ganz am Ende auch die Paraphrasen zu diesen Items. Das heißt die Ausformulierung. Gut, Sie sehen hier, hier sind ungefähr 20 solche Codes herausgekommen. Da ordnet man quasi die Textstellen zu. Das Ganze lief mit MaxQDA. Das Ganze sah dann so aus bei den Fortbildnerinnen. Jetzt konnte man natürlich erwarten, dass dort relativ viele gleiche Konstrukte entstehen. Sind es auch. Ja? Der Informatiker würde sagen, jetzt fand ein Outer Join statt. Das heißt, ich habe jetzt hier geschaut, die Paraphrasen und natürlich auch die Codes, wie passen die zusammen? Und da sehen Sie, finden sich ganz viele Dubletten. Ja, zum Beispiel links bei den Fortbildnern, Themen und Inhalte sind detailliert in der Ausschreibung erfasst, um bedarfsgerechte Anmeldung der Teilnehmer zu ermöglichen. Das Gleiche haben dann auch Teilnehmer gesagt, die Ausschreibung der Fortbildung steht detailliert Inhalte, vorausgesetzt sind Ziele da und so weiter. Ja. Am Ende entstand folgendes System. Ich habe das Ganze dann gegliedert, weil es eine sehr relativ also große, eine mächtige Menge an Kategorien war, die dort zusammenfand, ja, in Organisation, Durchführung und digitale Medien. Ja, Sie sehen hier so einige Beispiele, ja, die Paraphrasen, wie gesagt, online auch nochmal zu finden. Will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Und das Ganze wurde dann in den Fragebogen online mit LimeSurvey überführt. Sie sehen hier einen Einstieg, dann ein Besuch von Fortbildungsveranstaltungen, ja, einen kleinen Eisbrecher, P ist die Priorität und L sind die Itembatterien zur Leistung. Die Befragung fand also zu diesen drei Blöcken jeweils immer einmal in den Fragen, wie wichtig ist Ihnen das und wie zufrieden sind Sie damit statt. Hier nochmal die Skalen dazu, wie die Kollegen dann antworten konnten. Unten zu sehen, Prioritätsskala von vollkommen unwichtig bis sehr wichtig und Leistungsskala von sehr unzufrieden bis sehr zufrieden. Die Befragung selbst habe ich dann durchgeführt. Zu diesem Zeitpunkt, muss man dazu sagen, gab es kein standardisiertes Kommunikationsmittel auf digitalem Wege im Staate Sachsen, um quasi mit einmal zum Beispiel eine Vollerhebung durchzuführen. Ja? Dann hätte ich zurück auf Papier gehen müssen oder sowas. Das wollte ich nicht unbedingt, deswegen habe ich folgenden Weg gewählt. Der Sächsische Lehrerverband mit ungefähr 10.000 Mitgliedern in Sachsen stellte mir eine Liste mit E-Mail-Adressen von insgesamt 874 seiner Mitglieder zur Verfügung an verschiedensten Schulen. Ja. Und in zwei Mails kam dann insgesamt ein Rücklauf von ungefähr 300 zustande, woraufhin nach einer Reduktion von irgendwie nur teilweise ausgefüllten noch 225 Datensätze zur Auswertung übrig blieb. Ja, Sie sehen hier rechts ungefähr, das ist das Dunklere ist quasi real, das sind alle sächsischen Lehrer und das ist die Befragung, das heißt der Output, der wirklich dann geantwortet hat. Das bildet also ungefähr die sächsische Lehrerschaft ab, obwohl man natürlich auch hier nicht unbedingt davon ausgehen kann, dass die Ergebnisse in Größe generalisierbar sind auf alle sächsischen Lehrer. Ja. Gut, ganz kurz zu den Ergebnissen. Und zwar, Sie sehen hier einmal aufgebaut, das stellt ganz gut auch die sächsische Lehrerschaft dar. Wir haben, das ist jetzt glaube ich kein Geheimnis, auch in anderen Bundesländern, das sieht die Bevölkerungspyramide oder Populationspyramide vielleicht ähnlich aus oder eher so Population. Eine Urne habe ich heute gelernt, steht es da, ne? Oder ein Eimer. Ja. Hier insgesamt einmal zusammengefasst, wie lange liegt der Besuch Ihrer letzten Fortbildungsveranstaltung, die digitale Medien thematisierte, zurück. Und das sehen Sie, wir haben also immer noch Lehrer, die das nie besucht haben. Ja. Mehr als 12 Monate ist so ein bisschen der größte Teil. Ja. Insgesamt bin ich dann drauf gestoßen, eigentlich war der Eisbrecher nie so gedacht, den großartig zu präsentieren. Ja, das war eher als Einstieg gedacht. Ja, in dem Eisbrecher, in der Frage habe ich gefragt, haben Sie das Gefühl, genügend Zeit zu haben, um derzeit Fortbildung zu besuchen? Ja, und da haben 151 von 225 Lehrern geantwortet, nee. Also Zeit habe ich für Fortbildung nicht. Ja. Ja, 73 Lehrer hatten insgesamt auch selbst schon Fortbildung geleitet. Das, denke ich, ist auch kein Wunder, wenn so ein großer Teil schon mehr als 30 Jahre in dem Feld arbeitet, ist es ja auch ganz gesund für so ein System. Ja. Und 15 haben sogar gesagt, die haben in den vergangenen 12 Monaten gar keine Fortbildung besucht. Also weder eine zu zum Digitalisierungsthema oder digitale Medienthema, als auch zu irgendeinem Thema anders. Gut, jetzt kommen wir wieder zu unserem schönen Prioritäts-Leistung-Diagramm. Wenn man diese Items jetzt hernimmt und das in der Manier, wie vor uns bereits aufgezeigt, einmal darstellt, sehen wir, dass wir vor allem Probleme haben. Sie sehen hier ganz oft D. Dieses D sind quasi die Items aus der Batterie digitale Medien. Ja? Und das ist durchaus nicht so schön, sage ich mal so. Es geht hier hauptsächlich darum, wie gesagt, schauen Sie ruhig mal hier unten rein, da finden Sie die Paraphrasen noch dazu, Materialien erhalten, da geht es darum, Konzepte und auch digitale Arbeitsmittel konkret bei Fortbildungen zu erhalten, sodass sie am nächsten Tag einsetzbar sind. Materialien erarbeiten, das Gleiche. Ja? Materialien, Konzepte erarbeiten, dass sie am nächsten Tag in Schule einsetzbar sind. Dort sind die Kollegen mit den Kriterien eher unzufrieden, aber empfinden sie als sehr wichtig in Fortbildung. Ja, das Gleiche gilt im Prinzip für fast alle infrastrukturellen Sachen, wie zum Beispiel kostenfreie und direkt verfügbare digitale Medien für Lehrer, das Gleiche für Schüler. Sie sehen, das Item wurde hier nochmal getrennt, um es ein bisschen schärfer zu machen und eindimensional zu halten. Eine zentrale Stelle für Medien. Und ganz groß, D10, Sie sehen, das ist hier ganz unten, ist man sehr unzufrieden in Sachsen, ein technischer Support. Das heißt, die Paraphrase lautet dazu, auch nach der Fortbildung steht ein technischer und schulnaher Support vor Ort zur Verfügung. Das heißt, ich kann aber nachfragen. Ja. Jetzt müssen wir uns überlegen, okay, finden wir diesen Sektor so gut, ja, der also im Prinzip, wo die Leute dennoch unzufrieden sind, aber was den meisten jetzt nicht so wichtig ist, ja, wie zum Beispiel, dass Fortbildungen ganztägig sind. Das klingt erstmal unspektakulär. Die Kollegen meinen damit, oder das Item lautet so, die finden nicht nach dem Unterricht statt. So, wenn ich 6 Stunden unterrichtet habe, dann fahre ich noch zur Fortbildung, sondern die meinen, okay, einen ganzen Tag als Fortbildungstag. Ja. Schulinterne Fortbildungen sind quasi, gibt es bestimmt dieses Konstrukt auch in anderen Bundesländern, dass diese Fortbildung an der Schule selbst stattfindet mit dem kompletten Kollegium und dass nicht einzelne Kollegen dann quasi irgendwo in ein Fortbildungszentrum fahren. Gut, für die Fortbildner sieht es spannenderweise ähnlich aus. Die Zufriedenheit ist natürlich hier insgesamt vom Mittelwert ein bisschen höher. Das möchte auch sein, das sind ja auch die, die die Fortbildung machen. Ja, wenn die jetzt total unzufrieden wären, wäre auch komisch. Die haben vor allem eingeschätzt als sehr negativ oder als nicht so schön Interesse der Schulleitung. Ja, also die Fortbildner schätzen das Interesse der Schulleitung als recht gering ein, dass das dann auch wirklich von den Lehrern in die Klasse getragen wird. Ansonsten finden wir viele Sachen wieder, wie zum Beispiel technische Support-Ressourcen für die Umsetzung. Ganz kurz, jetzt kann man natürlich auch diese beiden Stakeholder-Gruppen mal gegenüberstellen. Das heißt, die Fortbildner und auch die Fortbildungsteilnehmer und mal eine Differenz bilden, um zu schauen, okay, wie wichtig sind denen eigentlich verschiedene Items? Und da sehen wir, dass zum Beispiel das Materialien erhalten, ist mit einer hohen Differenz hier schon abgezeichnet, mit fast 0,6. Das heißt, die Fortbildnerinnen finden es wichtiger, oder finden es nicht so wichtig, Entschuldigung, die Fortbilderinnen finden es nicht so wichtig wie die Teilnehmer, dass die Teilnehmer Materialien erhalten. Schön aber auch immer wieder zu sehen, okay, die Fortbildner finden es ganz wichtig, eine gemeinsame Reflexion zu haben, die Lehrer wieder nicht so. Ja? Ja, also so eine vielleicht Kennenlernspielchen oder sowas, vielleicht jeder schon mal erlebt, teambildende Maßnahmen. Schulleitungsinteresse zum Beispiel bei den Lehrern auch nicht so weit vorne. Ja? Das zeigt aber auch auf der anderen Seite, deswegen auch in der Fragestellung so formuliert, es geht um die Wahrnehmung der Lehrenden, ob das jetzt als Konstrukt im Hintergrund dennoch zum Erfolg des Transfers beiträgt, das frage ich nicht ab. Ja, es geht um die Intention der Lehrenden und Teilnehmer. Gut, wenn man das Ganze jetzt mal versucht, in den Dimensionen zu reduzieren, ich habe das jetzt mit zwei großen Blöcken gemacht, ja, einmal mit den Items Organisation und Durchführung, ja, und da kommt man auf insgesamt 5 Konstrukte, das hat man heute schon mal irgendwo in einem Vortrag mit Kronbachs Alpha und Co. Das ist einmal der große Block Praxis, Orientierung und Spezifik, fortbildungsdidaktische Belange, individuelle Veranstaltungsformate, eben Schilf und vor allem Vertiefungsveranstaltungen, Aufbauveranstaltungen und die Anmeldung zur Fortbildung sowie Termine und Wege. Für den digitalen Bereich habe ich 3 solche Konstrukte gefunden. Digitale Infrastruktur, wie bereits erwähnt, einsetzbare Materialien und Konzepte sowie sinnstiftende und niedrigschwellige Angebote. Das Ganze, wenn man sich das jetzt mal mit dem Mittelwert der allgemeinen Zufriedenheit, der auch abgefragt wurde, als extra Item, einmal anschaut, sieht man, dass wir hier oben bei den blauen Items, das sind so allgemeine Items, ja, Termine und Weg, die Anmeldung zur Fortbildung scheint sehr gut zu laufen in Sachsen, ja, individuelle Veranstaltungsformate scheint es nicht so gut zu gehen. Und hier unten sehen wir das, was uns hier auf dieser Tagung vor allem interessiert. Ja, dass sinnstiftende und niedrigschwellige Angebote scheinbar gut abschneiden, im Gegensatz zum Mittelwert. Ja, einsetzbare Materialien und Konzepte scheinen auch noch halbwegs gut zu laufen. Ja, also 3 ist ja eigentlich teils. Ja, also im Gegensatz zum Mittelwert spreche ich jetzt. Ob wir uns damit zufrieden geben wollen, dass sie bloß bei teils rauskommen, steht auf einem anderen Blatt. Ja? Aber die digitale Infrastruktur wird gänzlich negativ bewertet. Gut, daraus folge ich jetzt mal. Wenn wir in Zukunft Lehrerfortbildung machen wollen, ja, dann sollten Fortbildungen immer auch mit einem technischen Support in Schule stattfinden, um Nachfragen überhaupt zu ermöglichen. Sollten auch gewährleisten, dass wir Aufbauveranstaltungen und Vertiefungskurse zulassen, also nicht nur singuläre Veranstaltungen, wo der Lehrer einmal hinfährt, am nächsten Tag ist dann wieder Wandertag oder Zeugnisse schreiben und dann ist das alles wieder vom Tisch. Ja. Und konkrete Materialien für die Schule sollten geliefert werden. Und was ebenfalls aufgetaucht ist in der Befragung, dass Lehrer durchaus bereit sind, sich auch zu vernetzen, um Materialien zu erstellen. Aus diesem ganzen Forschungsprojekt haben wir deswegen jetzt in Dresden besagte Kurse umgestrickt und werden das Ganze ab dem Wintersemester pilotieren mit Studierenden und dann ebenfalls wieder als Zertifikatskurs für Lehrer und Lehrangebot für Studierende anbieten und das Ganze in Online-Vorlesungen, Online-Übungen und mit Präsenzvertiefungen. Dankeschön.
Dankeschön. Gibt es Fragen? Ja. Wir haben in Karlsruhe vor 4 Jahren was ganz Ähnliches begonnen. Wir haben auch den Versuch herauszufinden, was sind die Gelingensbedingungen. Das Projekt unter dem Titel IT Moderne Schule Karlsruhe ist 2 Jahre lang gelaufen und ich kann Ihnen mit einem Satz die beiden Ergebnisse sagen. Das eine Ergebnis war, dass dringend notwendig ist, ein symmetrischer Anschluss an das Netz und zweitens sowas wie ein digitaler Schulhausmeister. Das ist im Moment in der Umsetzung in Karlsruhe. Ersteres, indem wir alle Schulen an das städtische Glasfasernetz anschließen und zweitens, indem tatsächlich die Stadt Karlsruhe den technischen Support für alle Schulen massiv ausbaut. Schlussfolgerung daraus für Ihr Projekt, schöne Arbeit, aber ich würde sagen, das, was Sie selber hier bestätigen, ist, dass ein weiterer Stakeholder eigentlich in die ganze Analyse hätte reingenommen werden müssen, nämlich die Schulträger. Hm.
Das ist richtig. Also auch in Sachsen ist man mittlerweile so weit, dass man auch über technische Hausmeister spricht, das auch auf die Agenda setzt, natürlich. Aber was wir nicht vergessen dürfen oder was natürlich für uns wieder als Fortbildner von Universität oder Schulseite natürlich mit reinspielen sollte, dass wir diese Faktoren, die ich gerade aufgezählt habe, vor allem in die Planung auch mit aufnehmen und berücksichtigen. Ja? Also es soll keine organisationelle Arbeit sein, sondern natürlich auch ein Stück weit ein fortbildungsdidaktischer Beitrag. Und ich denke, das ist ganz wichtig für uns zu wissen, wir sollten uns darauf einlassen, wenn die Lehrer auch jetzt gerade zu uns kommen, denen nicht die heile Welt in der Universität mit zwei Mikrofonen und so weiter zu zeigen.
Ganz im Gegenteil. In dem Moment, wo Sie tatsächlich in die Analyse die Schulträger mit als Stakeholder aufnehmen, können die hinterher nicht sagen, ja, ist ja alles schön und gut, aber den technischen Support, den können wir nicht leisten. Wenn das aber tatsächlich priorisiert wird, dass das wirklich einer der entscheidenden Faktoren ist, dann kann man konkrete Maßnahmen auch bei den Schulträgern initiieren. Dann sehen die nämlich schwarz auf weiß, was ist eigentlich notwendig und was müsst ihr erbringen, damit das tatsächlich gelingt. Weil diese Behauptung immer, das liegt nur an der Lehrerfortbildung, die Lehrer haben keine Ahnung, die lässt sich billig nach außen transportieren. Ja? Das richtig Teure ist eben tatsächlich von Seiten der Schulträger, das heißt der Kommunen, genau diesen Support und diese Ausstattung zu leisten. Das muss man ihnen wirklich schwarz auf weiß nachweisen.
Sie sind ja auch schon eine Weile im Geschäft, nehme ich an. Also wir diskutieren das seit Schulen ans Netz, dass wir technische Support in den Schulen benötigen. Wir wollen hoffen, dass in dem Maße, wie die Sache jetzt immer mehr in die Breite kommt, auch vielleicht in der Verwaltung die Erkenntnis Raum gewinnt. Ohne den geht es nicht mehr. Weitere Fragen?
Eine Frage zu den letzten Punkten. Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen irgendwie die Möglichkeit haben, sich online zu vernetzen. Auf unseren Erfahrungen klappt das leider nicht. Also wir haben schon ein Fortbildungskonzept bei uns in Berlin, in dem man es nicht einmal, sondern mehrmals mit Monaten Pause, also mit Wochenpausen dazwischen, mit dem Ausprobieren von konkreten Konzepten der Schule, aber die beigestellte Infrastruktur, um sich dann doch nochmal online auszutauschen, wird schlicht von den Lehrkräften einfach nicht benutzt. Wenn man die Sprache spricht, sagen sie, naja, keine Zeit, wir sehen es ja eh später wieder. Also da bräuchte es dann wirklich schon eines Anreizsystems in irgendeiner Art und Weise. Also das hat bei uns so einfach so, hier ist ein Tool, leider überhaupt nicht funktioniert.
Ja, sicherlich an der Stelle nochmal auf die Gelingsbedingungen. Also es geht hier um eine Bedingung. Wenn man die Möglichkeit hat, ja, denke ich, ist es schon mal wichtig, überhaupt diese Möglichkeit überhaupt erstmal zu bieten. Ja, weil, dass man wenigstens die 10% abgreifen, die wollen. Ja. Und ich denke, dann entwickelt sich das vielleicht auch mal. Natürlich sind so eine Plattform dann auch sehr gut geeignet, um irgendwie Material auszutauschen. Aber meistens krankt es ja daran, dass die noch nicht so eine kritische Masse haben an irgendwelchen Materialien. Und wenn ich da eine Freitext suche in irgendeiner Elixier-Datenbank oder sowas und finde da nichts, ja, dann suche ich da beim nächsten Mal nicht mehr. Ne? Also das ist schon bekannt, das ist ein Problem. Ja? Aber ich denke, davon darf man sich nicht ins Boxhorn jagen lassen. Weil wenn man auf dieser Metaebene fragt und sagt, würdest du dich gerne online vernetzen und austauschen, um das besser in die Schule zu bringen, dann kriegt man Ja. Na? Wenn man das dann, das Ja muss man aber auch nochmal aufteilen später, wenn man dann drei verschiedene Plattformen hinstellt, dann, ja, so, umso konkreter man das macht, wird es dann wahrscheinlich verneint.
Ja, auch das ist ein altes Problem. Also Lehrer möchten gerne Materialien haben, aber Lehrer veröffentlichen von sich aus nichts, in der Regel mit der Begründung, das ist mir noch nicht perfekt genug, dass ich das jemandem anderen zeigen möchte. Also das ist so etwas, was wir ganz häufig gehört haben. Ich danke Herrn Arnold, ich danke dem Publikum für die Fragen und ich bitte den nächsten Redner ans Pult. Ich darf Ihnen...
Gut, jetzt müssen Sie sich begraben.
Der technische Umbau.